Im Kapitel 23 möchte ich die sogenannte Helix-Coil-Transition besprechen. Ja, dieser Übergang findet statt in Polymeren, ist auf allem sehr wichtig in Biopolymeren, wie zum Beispiel Proteinen. Und eine Coil-Konfiguration, Coil heißt das auf Englisch schon, ein Knüttel von irgendwie Wolle zum Beispiel, das ist also eine ungeordnete Struktur. Dagegen die Helix ist dann eine äußerst geordnete Struktur. Biopolymere tun sich jetzt spontan eben von dieser Coil-Konfiguration ordnen in diese Helix-Konfiguration unter bestimmten thermodynamischen Bedingungen. Und das ist extrem wichtig dann, weil typischerweise eben diese Biomoleküle nur, wenn sie in einer geordneten Helix-Anordnung sind, ihre biologische Funktion erfüllen können. Man kann jetzt solche Polymere wieder mit relativ einfachen Modellen beschreiben, die dann also die grundlegenden Eigenschaften trotzdem beschreiben können. Und was man hier macht, ist, man berücksichtigt zunächst mal natürlich, dass so ein Polymer aus Monomeren oder aus, was man dann auch oft Beads nennt, also kleinen Kügelchen wie auf einer Kette, besteht. Und man kann sagen, jetzt ein solches Bead ist entweder in einer coilartigen Konfiguration oder eben in einer helixartigen Konfiguration. Ja, diese helixartige Konfiguration ist immer energetisch die vorteilhaftere. Und ja, dann kann man jetzt Modelle machen. Und ein extremes Modell wäre jetzt, dass man sagt, es gibt keinerlei Kooperativität. Das heißt, jedes Beat macht wirklich sozusagen, was es will, unabhängig davon, was die Nachbarn machen. Es gibt also irgendwie keine Wechselwirkungen, die zum Beispiel irgendwie favorisieren, dass wenn ein Beat in einer helixartigen Konfiguration ist, dann das benachbarte auch ebenfalls in einer helixartigen Konfiguration sein sollte. Ja, in diesem jetzt Modell, wo es keinerlei Kooperativität gibt, da das bedeutet natürlich dann, dass alle Möglichkeiten realisierbar sind. Das heißt also, jedes Beat kann entweder eben in der Coil- oder Helix-Konfiguration sein. Und ja, wenn das so ist, dann kann man in diesem Modell ganz leicht die Zustandssumme berechnen. Wenn wir nicht wahr n klein nh Beats in der Helix-Konfiguration haben, dann gewinnen wir dadurch nicht wahr. Für jede Helix-Konfiguration, die sich bildet, gewinnen wir einen Beitrag Delta E, das ist also eine negative Zahl. Und dann kann man sich noch überlegen, ja, wie viele mögliche Anordnungen gibt es, sodass man eben nh Beats hat, die in der helixartigen Anordnung sind und dann m minus nh, die eben in der coilartigen Anordnung sind. Ja, und das ist natürlich wieder die Binomialformel, nicht wahr? Das ist also die erste Formel dann auf Seite 171. Und ja, das Schöne ist, in dem Fall kann man die wieder, diese Summe, Zustandssumme, kann man analytisch lösen und man ja, kriegt dieses ganz einfache Ergebnis, dass es einfach 1 plus Exponent minus Beta Delta E hoch m ist. Ja, jetzt, das ist also der eine Extremfall. Der andere Extremfall wäre jetzt, dass es die größtmögliche Kooperativität gibt. Was bedeutet das? Also jedes Beat genau das macht, was die benachbarten Beats auch machen. Das bedeutet, entweder sind alle Beats also in der helixartigen Konfiguration oder eben sind alle Beats in der coilartigen Konfiguration. Ja, damit gibt es natürlich in der Zustandssumme nur zwei Terme. Das ist dann diese letzte Formel auf der Seite 171. Und ja, wenn man dann die Zustandssumme hat, wissen wir, können wir alle möglichen physikalischen Observablen berechnen. Und was wir jetzt hier berechnen wollen, ist der, was man auch manchmal Helix-Content nennt. Also wir wollen wissen, welcher Prozentsatz der Beats ist jetzt in der helixartigen Konfiguration. Also wir wollen berechnen das Verhältnis von nh geteilt durch m. Nicht wahr? Groß m ist die Gesamtanzahl der Beats. Ja, jetzt können wir natürlich uns den speziellen Fall anschauen, wo dieser Helix-Content, wo der ein halb ist. Und ja, da sieht man, dass es eigentlich, das dann das Bildchen oben auf Seite 172, dass es eigentlich zwei Möglichkeiten gibt. Also, wenn wir uns jetzt hier anschauen, das das linke System, das jetzt also eine Two-State-Transition darstellt, dann sehen wir, hier gibt es jetzt in diesem Bildchen gibt es also zwei Polymere, die alle in der Coil-Konfiguration sind und zwei Polymere, die in der Helix-Konfiguration sind, nicht wahr? Aber eben in diesen beiden Fällen haben alle Beads haben eben dasselbe Verhalten. Das heißt, die sind entweder eben in der Helix- oder in der Coil-Konfiguration. Dagegen in dem rechten Teil des Bildes, da sehen wir diese One-State-Transition, da sehen wir, dass jetzt wir Polymere haben, wo einfach innerhalb von einem Polymer jetzt eben die Coil-artigen und die Helix-artigen Beads gemischt sind. Ja, wir sehen, in beiden Fällen haben wir jetzt eben diesen Helicity-Content von 1,5, aber auf mikroskopischem Niveau sieht es völlig anders aus. Nicht wahr? Wenn wir eine Two-State-Transition haben, dann geht eben haben wir also zwei Zustände und eben beim Phasenübergang geht dann der eine Zustand, also wenn zum Beispiel wenn wir eben diese Bildung von einer geordneten Helixstruktur haben, dann gehen eben sozusagen plötzlich alle Coil-Units in Helix-Units über, während bei der One-State-Transition sozusagen geschieht es allmählich. Also ist es mikroskopisch ein völlig anderes Verhalten, aber trotzdem kann man es eben, sieht man, dass zum Beispiel dieser Helix-Content von 1,5 in beiden Phasenübergängen anzutreffen sein kann. Ja, wir können jetzt dieses NH sogar noch genauer berechnen, dadurch nicht wahr, was wir die Zustandssumme kennen. Und ja, der Erwartungswert von NH, das ist dann die Formel, diese lange Formel auf Seite 172, nicht wahr, der ist natürlich gegeben durch die Wahrscheinlichkeit, multipliziert eben mit NH, das, nicht wahr, das ist die normale Formel, wie man Erwartungswerte ausrechnet. Ja, und da sieht man, den kann man leicht dadurch erhalten, dass man einfach die Zustandssumme nach Beta ableitet und dann über die E teilt, nicht wahr? Weil wenn man nach Beta ableitet, bekommt man halt diesen Faktor NH mal Delta E vor dem Exponenten. Ja, dann wissen wir, die haben wir schon gesehen, die Zustandssumme kann man analytisch lösen und diese Lösung kann man natürlich dann nach Beta ableiten. Und dann bekommt man eben dieses Ergebnis unten auf Seite 172. Wenn man jetzt da eine noch neue Variable einführt, s gleich Exponent minus Beta DE, dann erhalten wir für diesen Helicity Content eine ganz einfache Formel. Es ist s geteilt durch 1 plus s. Das müssen wir jetzt also bei der ersten Formel auf Seite 173. Ja, für den Fall der maximalen Kooperativität kann man natürlich genauso vorgehen. Und ja, dann das Ergebnis, was man da findet, ist dann diese letzte Formel auf Seite 173. Und die unterscheidet sich jetzt von dem Fall, wo man keinerlei Kooperativität hat, nur dadurch, dass S durch S hoch N ersetzt wird. Ja, jetzt diese Größen, die wir eingeführt haben, dies Delta E und das N, das sind Größen, die experimentell schwierig zu bestimmen sind. Und deshalb ist es oft nicht möglich, das auseinanderzuhalten, weil eben jetzt dieses kooperative System im Endeffekt, da ist die Formel für die Helicity eben identisch zu der Formel, die man erhalten würde für ein völlig nicht kooperatives System, wo aber eben das Delta E um Faktor N größer wäre. Ja, also die Messung von diesem Helicity-Content ist also damit sicherlich keine gute Methode, um zwischen einer One-State und Two-State-Phase-Transition zu unterscheiden. Es gibt aber experimentelle Methoden, die es erlauben, da herauszufinden, um was es sich handelt. Und eine der Standardmethoden ist die Methode der isospestischen Punkte. Ja, wir nehmen jetzt an, dass man für dieses System während des Phasenübergangs irgendein Spektrum messen kann. Und wenn wir jetzt ein Two-State-Transition haben, nicht wahr, dann hat jeder von diesen beiden Zuständen hat vermutlich irgendein charakteristisches Spektrum, das wir jetzt dann nennen G von Lambda und F von Lambda. Und wenn sich jetzt also eben langsam das System transformiert, dann wird wird das Spektrum einfach f von Lambda sein und zum Schluss wird es dann g von Lambda sein Und während dem Phasenübergang ist es sozusagen eine Mischung, das dann diese Formel auf Seite 174, nicht wahr? Das Gesamtspektrum des h von Lambda, das wird sein also irgendein Faktor m mal das g von Lambda plus 1 minus f mal das f von Lambda, nicht wahr? Also wenn m gleich 1 ist, dann ist das Spektrum g, und wenn m gleich 1 ist, ist das Spektrum g, und wenn das m gleich 0 ist, dann ist das Spektrum eben f. Also wir haben jetzt ein Spektrum, das sich kontinuierlich entwickelt. Ja, wenn man jetzt annimmt, dass es eine Wellenlänge Lambda 0 gibt, wo die beiden Spektren identisch sind, dann ist es natürlich klar, dass bei dieser, sagen wir mal, dieser Wellenlänge Lambda 0, das Spektrum jetzt nicht mehr abhängen wird von m. Das ist also sozusagen ein Punkt, der sich nicht ändert, und eben solch ein Punkt genau wird jetzt isospektischer Punkt genannt, und dessen Existenz wird typischerweise eben als ein starker Anhaltspunkt dafür gewertet, dass es sich um eine Two-State-Transition handelt. Ja, so ein experimentelles Spektrum wird dann auf Seite 175 gezeigt. Und ja, da sieht man eben, nicht wahr, jetzt vier verschiedene Kurven, die sozusagen bei verschiedenen Zeitpunkten während dieses Phasenübergangs gemessen wurden. Und dann gibt es eben diesen einen Punkt, wo die sich alle schneiden, und das ist dieser isospektische Punkt. Also dieses System macht sicherlich jetzt eine Two-State-Phase-Transition. Ja, wir haben jetzt für diese Biopolymere sozusagen die zwei Extremfälle diskutiert, wo es entweder keinerlei Kooperativität gibt oder maximale Kooperativität. Es stellt sich raus, dass in der Natur die meisten Biomoleküle eigentlich so zwischen diesen zwei Extremfällen liegen. Und es gibt da eine Methode, die sogenannte Zimbrack-Methode oder Zimbrack-Modell, dass diese Biopolymere dann relativ gut beschreiben kann. Und in diesem Modell gibt es eine gewisse eben Wechselwirkung, die Kooperativität begünstigt, aber diese Wechselwirkung ist eben nicht so stark, dass man wirklich diese maximale Kooperativität hat.